Eigentlich eine ganz schön spannende Reise, wenn wir mal so zurückschauen auf die Psalmen, die gepredigt wurden in der letzten Reihe. Und ich durfte mir auch einen Psalm raussuchen. Das ist der Psalm 34, der mich schon lange begleitet, aufgrund von einem kleinen Vers. Aber als ich ihn vorbereitet habe, ist er mir viel größer geworden. Ich möchte noch zu Beginn beten. Vater, wir wollen dich loben. Wir wollen dich gebührend loben. Du bist unser Schöpfer, unser Erhalter, Erhalter allen Lebens. Dir wollen wir die Ehre geben für alles, was du getan hast und was du noch tun wirst. Ganz besonders möchte ich bitten für uns, die wir hier sind, dass du unsere Herzen anrührst durch dein Sprechen. Hab Dank, dass du es immer wieder tust. Und wir wollen vertrauen, dass du es auch heute wieder tust. Segne den Gottesdienst. Der Psalm ist sicherlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, ein ganz besonderer, weil er aus einer ganz besonderen Situation herausrührt, wie ich finde. Wenn wir an David denken, und das ist ein Psalm von David, dann steht hier gleich der erste Vers, und ich habe ihn in den Untertitel gepackt, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich wegtrieb, und er fortging. Da habe ich gedacht, Moment, ich habe mir doch einen anderen Vers rausgesucht. Ich wollte doch irgendwie die Predigt ganz anders machen. Und so wie ich in die Vorbereitung gegangen bin, habe ich gemerkt, nee, du musst das irgendwie anders gestalten. Und ich will euch mal mitnehmen in die Situation, denn dadurch wurde er mir nochmal ganz neu wichtig, dieser Psalm, ist, was war geschehen? David war schon am Haus des Königs von Saul. David war treu, David hatte schon die Verheißung, selber König zu werden, aber der König, der aktuell am Herrschen war, war Saul und der hat nicht losgelassen von seinem Königsthron. Und dieser David ist von Gott gesegnet. Und das passt dem Saul gar nicht. Immer wieder kommt Neid und Eifersucht und Habgier und sonstiges in Saul hoch, sodass er verrückt wird. Ja, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne wird. Und David kommt in den Dienst an den Tempel, weil er Harfe spielen kann. Er hatte Goliath dann auch schon besiegt. Und viele Male hat Saul schon Zorn gegen David gehegt. Den Speer hat er schon nach ihm geworfen. Und jetzt steht dann, und die Referenzgeschichte ist in 1. Samuel, nutzt auch eure Bibeln gerne, nur mal nebenbei, und blättert selber, wenn ihr das gern wollt. Ich habe die Essentiellen dann auch hier mit dran aus dem Psalm. Aber im 1. Samuel 20, drumherum wird diese Geschichte beschrieben. Ja, David, obwohl er schon Todesanschläge von dem König erlitten hat, vermutet jetzt noch ein weiteres Mal, dass König Saul ihn töten möchte. Und er sucht Rat bei Jonathan. Jonathan, warum auch immer, zweifelt zunächst daran. Und sagt, okay, ich prüfe das für dich, David, beim Neumondfest. Und sie verabreden ein geheimes Zeichen, wo Jonathan ihm einen Pfeil aufs Feld schießen wird. Und David soll sich so lange verbergen. Und sie denken sich eine Geschichte aus, dass er in Bethlehem ist, um anzubeten. Aber dabei versteckt er sich vor Angst auf dem Feld. Und so wie es dann kommt, Saul reagiert beim Fest wütend über Davids Abwesenheit und bedroht sogar Jonathan. Ja, er wirft sogar den Speer nach Jonathan selbst und versucht sogar Jonathan, seinen eigenen Sohn, zu töten. Da wurde Jonathan klar, Mensch, ich habe mich getäuscht. Mein Vater will David töten. Und Jonathan erkennt die Gefahr, warnt David mit diesem Pfeil und sie verabschieden sich auf dem Feld. Sie geben sich jeweils das Versprechen unter vielen Tränen. Da steht sogar, dass David noch viel mehr weint als Jonathan unter vielen Tränen, denn sie mochten einander sehr. Und sie gaben sich das Versprechen, dass für die nächsten Generationen sie aufeinander Acht haben werden und keiner dem anderen irgendwie Schaden zufügt. Denn Jonathan wusste, dass David König werden würde. Und so flieht nun David mit Angst, mit viel Tränen, alleine unterwegs, gerade frisch verheiratet und doch geflohen von seiner Frau, die ihn noch ein bisschen gedeckt hat und dann selber in die Bredouille kam. nach Nob zu dem Priester Ahimelech und täuscht dort noch einen königlichen Auftrag vor, weil dieser verwundert war, dass David auf einmal alleine da ist. Er war doch über Tausende von Leuten gestellt. Jetzt kommt er da alleine, unbewaffnet. Fragt er ihn, was ist, wie kommt es dazu? Und dann fängt David an, eine Geschichte sich einfallen zu lassen. Und dort bekommt er dann heiliges Brot, weil er Hunger hatte. Und er hat bemerkt, ich bin völlig unbewaffnet, und fragt den Priester, hast du eine Waffe? Und dann holt er nur aus den Tüchern das Schwert von Goliath und sagt, das ist alles, was ich habe. Und dann sagt er, naja, gut, dann nehme ich das. Und er bekommt dort Brot. Ein Doeg, ein Diener Sauls, war gerade auch bei diesem Priester und beobachtete ihn und sagte, David, hier. Ja, und David blieb nicht länger. Er war getrieben. Er hatte ja einen Auftrag. Und David floh aber mit diesem Schwert von Goliath weiter nach Gath. Und jetzt wird es schon langsam bizarr. Also David nimmt das Schwert von Goliath, geht in die Heimatstadt des Helden von Goliath, wo jeder dieses Schwert vielleicht gekannt hat, wo jeder diesen Goliath gekannt hat und sicherlich auch jeder von so einem David gehört hatte, der den Goliath erschlagen hatte. Das hat vorher noch keiner geschafft. Und David flieht alleine dahin mit diesem Schwert. Wo soll das enden? Und ich glaube, in der Geschichte sehen wir auch, wie groß muss der Schock, wie groß muss die Verzweiflung, wie elendig muss dieser David auch gewesen sein, der von Angst getrieben mit irgendeiner erfundenen Geschichte jetzt sich am Ende in der Feindesstadt bei einem Feindeskönig wiederfindet. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Leute kennen den David. Die erkennen, das ist doch der, sie sagen sogar, das ist doch der König David, sagen die schon. Und sofort macht das dort reihum. Er wird festgenommen, er wird zu dem König gebracht. Und jetzt können wir uns vorstellen, aus dieser Situation heraus schreibt er diesen Psalm rückwirkend. Und er kommt dorthin, stellt sich wahnsinnig, sabbert, kratzt an der Tür, macht irgendwelche wilden Sachen. Und tatsächlich erkennt dieser König seinen Erzfeind, denn die Philister waren Erzfeinde, kennt diesen David nicht. Entgegen der ganzen Volksmenge, die ihn sofort erkannt haben, der König kennt seinen eigenen Feind nicht und sagt, was will ich mit diesem Verrückten? Schickt ihn fort, habe ich nicht genügend Verrückte. Und David entkommt. Und hier habe ich die erste Frage. Bin ich aus Angst oder aus Verzweiflung schon einmal genau dorthin geflohen, wo ich nie hin wollte? Und habe ich dabei vergessen, dass auch Gott dort bei mir ist? Ich möchte, dass ihr das ruhig jetzt auch mal bewegt in dieser Predigt. Wo habt ihr vielleicht diesen Gatt-Moment gehabt? Wo war es euch elend? In irgendeiner Form und Art, sicherlich Todesangst ist was Besonderes, so wie der David hat, aber nehmt das mal ein bisschen weiter gefasster. Wo war es euch elend? Und wart ihr am Ende doch von Gott behütet? Wir können jetzt rückblickend auf diesen Psalm darauf schauen. Und David schreibt ihn auch im Nachgang. Aber den ersten Part, und ich habe das in vier Teile dem Psalm unterteilt, den ersten Teil des Psalms, dem widmet er dem Lob Gottes. Und zwar, und ich lese nach der Schlachterübersetzung: Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht in eurem Gattmoment, vielleicht hattet ihr einen, wo ihr sagt, puh, da war ich aber ganz weit weg und ich bin an einem Ort rausgekommen, da wollte ich nie sein. Gott, hilf mir irgendwie. Bitte. Ich brauche dich jetzt. Auch Gott, wenn wir Gott immer brauchen. Aber manchmal verspüren wir das viel stärker. Kommen wir dann an so einen Punkt, wenn wir da heil rausgekommen sind, kommen wir dann in ein Lob? Ich glaube, das ist die Essenz unseres Lebens. David ruft sich selbst zum Lob auf. Das ist eigentlich eine komische Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht, dass wir sagen, Mensch, jetzt lobt doch mal Gott. David schreibt hier etwas auf. Ja? Er befiehlt auch seiner Seele, befiehlt ihr eure Seele etwas zu tun und zu lassen, eurem tiefsten Inneren, dass er sich rühmt, nicht aufgrund seines cleveren Kniffes, ich habe mich verrückt gestellt, hat ja geklappt. Ja? Manchmal im Nachgang haben wir irgendeine Situation, wo wir Gottes Hilfe, Halt, Rettung erfahren und dann rühmen wir uns vielleicht irgendwelcher Dinge, des Zufalls, des Arztes, des was auch immer, unserer eigenen Cleverness. Aber er befiehlt seiner Seele, sich des Herrn zu rühmen nach dem Erlebten. Denn er kennt, nur Gott kann das bewirken. Und er macht es für die Elenden. Er macht es für die Elenden, will er rühmen und den Gott, seinen Gott, den Herrn erheben, gemeinsam mit den Hörern, also mit uns und mit den Lesern des Psalms. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David war es gewohnt, am Tempel für einen Elenden zu spielen. Und dieser Elende war der König Saul, der ihm nachstellte. Und während er einmal spielte für ihn, damit seine elende Seele Frieden finde, weil er hatte keinen Frieden in seinem Herzen, da griff Saul nach dem Speer. Und David kennt die Situation, dass er spielt für jemanden, dass der Musiktherapeut des Königshofes, und ich weiß es nicht, ob er auch Texte hatte, die Gott lobten, aber er hat sicherlich dieses Harfespiel auch zu seinem Lob immer wieder gebraucht für Gott. Und ich stelle mir das vor, er hat schon dem Elenden gespielt und dieser hatte sich im Anschluss gefreut. Ich finde, das ist ein großer Punkt, dass wir Gott loben für uns selbst. Es tut uns gut, für Gott natürlich in erster Linie, aber auch hier ganz besonders. Habt ihr schon mal Lob für euch so festgemacht, dass ihr es machen wollt, dass die drumherum sich freuen? Also so extrovertiert. Ich finde, das ist eine besondere Situation. Er will Gott hier die Ehre geben. Und dann geht's weiter. Ich habe den überschrieben mit Gottes Hilfe für den Demütigen. Als ich den Herrn suchte, schreibt er dann weiter, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Gott antwortet. Wir wissen nichts aus dieser Geschichte, der Leser kriegt das nicht gesagt aus 1. Samuel, weil es sehr sachlich geschildert ist, was in dem David abging, wie er sich fühlte und welche Stoßgebete er vielleicht losgeworden ist. Manchmal ist es, wenn ich das gelesen habe und ich habe mich versucht reinzudenken, wie in so einem schlechten Film, wo der Hauptakteur irgendwie eine schlechte Entscheidung nach der anderen trifft und man denkt sich, oh nein, wo wird das wohl enden? Und so ist David am Ende irgendwie in Gat gelandet, völlig alleine unter Feinden. Und sicherlich wird er in diesen Momenten viele Stoßgebete losgeworden sein und hat sich wiedergefunden in einer Situation, die echt elend war. Aber er hat ihn gesucht, das schreibt er rückwirkend. Er hat gebetet. Und das können wir auch lernen. Bleiben wir demütig, suchen wir die Hilfe bei Gott, auch bitte in der Situation. Und ich predige hier auch für mich, solche Situationen, wie wir sie hier lesen dürfen, die habe ich noch nicht erlebt, aber doch schon das ein oder andere Elend für mich aus meiner subjektiven Perspektive. Habe ich da immer bei Gott Hilfe gesucht? Ich versuch's. Und ich glaube, das ist die Ermutigung von David hier. Sucht Gott. Er hilft. Er rettet uns aus allen Ängsten. Und wer auf ihn blickt, der wird strahlen. Ursache und Wirkung ist, glaube ich, noch ein Thema, was ich hier unbedingt sagen will. Ich denke, wenn wir Ursache und Wirkung, ich denke, es ist eine besondere physikalische Gegebenheit, sage ich mal, wenn wir von Gottes Gnade etwas bekommen, etwas aufnehmen, Schutz erhalten, Segen in irgendeiner Form erhalten und wir nehmen das und wir lassen es zu, nehmen das in unser Herz hinauf, dann füllt sich da etwas. Und das ist wie beim Ein- und beim Ausatmen. Wenn wir Gottes Wirken, Gottes Zutun, Gottes Segen aufnehmen, dann kommt über das Ausatmen kommt Lob. Ich glaube, das ist fest in uns verankert. Das ist, wenn Gott in uns was hinein, das bewirkt Lob. Und das Angebot ist so vielfältig von Gott, ganz persönlich in unseren Situationen uns zu helfen oder einfach nur, dass er Kindschaft uns anbietet durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er uns Glauben schenkt, dass er uns durchträgt durch Situationen. Wir nehmen so vieles auf und Gott spart nicht mit Segnungen. Es ist die Frage, wie oft wir das annehmen, wie oft wir das aufsaugen. Und wenn wir das aufsaugen, glaube ich, ist eine feste Größe, dass wir das dann auch in Lob, dass das raussprudelt aus uns, dass es sichtbar wird an uns. Manchmal nehmen wir nicht genug. Manchmal sind wir nicht genug an dem Wasser, was er gibt und nehmen nicht das auf, was er eigentlich für uns bereithält. Und das wiederum erfüllt uns mit Lob. Das macht unser Herz voll. Und das kann dann nicht drin bleiben. Wie das in Petrus, in Paulus, als sie selbst im Gefängnis waren. Die waren voll. Die haben nicht gesungen, weil es hieß jetzt, sing halt mal. Du bist doch so ein Gottesfürchtiger, sing halt mal hier im Gefängnis oder tu mal dies und das. Ich denke, da ist eine besondere Ursache, Gott gibt und dann kommt Lob. Und so sieht dieser Psalm auch nach dieser wundersamen Rettung für David entstanden. Und Gott und David möchte uns noch was weitergeben. Nicht nur Lob, also lobt nicht nur Gott, sondern aus dieser Situation hat er natürlich Lob vorne angestellt und hat Ermutigung vorne angestellt. Aber er sagt dann auch, was ist wichtig? Was ist wichtig, wenn ich zurückblicke auf die Situation? Ich will es mir aufschreiben, ich will es singen, vielleicht hat er es gesungen, vielleicht war es ein Gedicht, aber ich will das nicht vergessen, was da passiert ist. Und jetzt macht er auch einen Aufruf, startet er. Es ist jetzt ein bisschen länger, ich lese es. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger. Aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wir können ja daraus ziehen, dass wer Gott achtet, der leidet keinen Mangel. Ich finde es erstaunlich, dass David zurückblickt auf diese Situation und das dann schreibt. Weil eigentlich war das schon eine mangelhafte Situation, aber rückwirkend scheint er das so zu bewerten. Und er gibt praktische Weisheit. Ja, beherrsch deine Zunge, tue Gutes und such den Frieden. Ja, der Frieden ist auch kein Zustand. Der Frieden ist etwas, den muss man nachjagen. Das ist auch eine Feststellung, die er macht. Frieden, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich mit allem Frieden. Nein, ich muss immer wieder was dafür tun, dass ich dem Frieden nachjage, dass er mir, dass ich dort bin, wo Frieden ist. Und jetzt habe ich eine zweite Frage an dich. Handle ich aus Ehrfurcht vor Gott? Ganz oft. Oder sind meine Taten eher geprägt aus eigenen Wünschen, Impulsen, Ärger oder lassen wir uns von Bequemlichkeiten leiten? Ich stelle die Frage auch ganz bewusst an mich und ich stelle sie, weil sie relevant ist für mich. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht was damit anfangen könnt. Ich will euch heute ein paar Fragen mitgeben. Und die erste war, wo war euer Gott-Moment und wo handelt ihr eher aus Ehrfurcht oder dann weniger aus Ehrfurcht, sondern aus Bequemlichkeit heraus? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir für uns das separieren und dass wir auch auf unser Leben schauen. Und das möchte David uns hier, glaube ich, mitgeben. Und der vierte und letzte Part des Psalms, den ich gefunden habe in diesem, der ist auch was länger. Der Herr rettet die Gerechten. Ich lese weiter. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Gottes Augen sind auf die Gerechten. Das dürfen wir wissen. Wir sehen das auch im Hiob, wo Gott zu Satan selbst spricht: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott schaut und Gott sieht mit liebevollem Blick. Es ist nicht der strafende, erhobene Finger, mit dem er unterwegs ist, sondern Gott sieht sie. Und er hört ihr Schreien und er achtet auf das. Und sein Ohr ist dem zugewandt. Und wenn du in Not bist und wenn du eine elende Situation hast und es vielleicht nicht siehst, denn es war nicht zack, bumm, zu Ende in der Situation, die diesem Psalm zuvor ging, aber der Ausgang, der ist eigentlich fest bestimmt. Und dieser Abschluss sagt uns auch, das Verheißene ist weit darüber hinaus, über dem, was hier und jetzt ist. Denn die Gerechtigkeit, wenn sie Gott einem zuspricht, dann werden wir unsere Missetaten oder unsere Probleme, wir werden es nicht büßen müssen. Ja? Denn Gott oder der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Also es geht weit darüber hinaus, über das Hier und Jetzt. Und wieder, er ist nahe an den Zerbrochenen. Ich glaube, David kannte diese Situation, zerbrochen zu sein, immer und immer wieder. Mit der Verheißung, König zu sein und doch nicht in der zu leben. Mit Versprochenem zu leben und eigentlich nichts davon zu sehen, sondern sich vorzufinden vor einem König, der eigentlich sein Feind ist. In diesen Spannungen leben wir auch manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich glaube, dieser Psalm kann uns helfen, das vom Ausgang unserer jetzigen Situation her zu betrachten. Ich finde, es ist auch bemerkenswert, dass er am Ende sagt, dass der Gerechte viel leidet, aber der Herr rettet ihn aus allem. Und so habe ich eigentlich noch eine schlussendliche Frage, oder vielleicht auch zwei sind es. Vertraue ich meinen tiefsten Krisen wirklich darauf, dass Gott mich sieht und hört? Vertraue ich auch dann, dass er am Ende zu meinem Guten handelt, auch wenn ich es gerade nicht verstehe und wenn ich es nicht sehe? Ich glaube, ich will es noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir am Ende nie uns rühmen, nie irgendwelche Situationen rühmen, wenn wir den Moment festgepackt haben und sagen, das war Gott. Gott hat mich hier erlöst, Gott hat mich bewahrt, Gott hat mich beschenkt. Ich habe es mal gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Auch nach der Not, auch in der Not, geben wir Gott die Ehre für das, was geschehen ist. Ich glaube, das ist ein großes Segensprinzip, Und wir sind immer wieder angefochten, dass dem Zufall, oder mir geht es so oft manchmal zu sagen, ja, könnte auch Zufall gewesen sein, oder Mensch, das war aber ein toller Arzt, und oder hast halt Glück gehabt, Mensch, Meier. Aber ich glaube, damit tun wir uns selber einen Schaden. Wir tun uns selber einen Schaden, wenn wir es nicht Gott zuschreiben. Es ist auch wichtig, dann, wenn wir sowas erlebt haben mit Gott, dass wir das bewahren, dass wir nicht ihm nur die Ehre dafür geben, sondern dass wir das bewahren, dass wir uns daran erinnern und dass wir das mit anderen teilen. Nicht jeder von uns ist jetzt ein Musiker, der da draußen ein Lied schreibt. Nicht jeder von uns ist ein Dichter, ja, wie unser Ludwig Geißler, der das dann irgendwie zusammengefasst hat. Aber jeder auf seine Art, in seiner Weise, zur richtigen Zeit authentisch, echt, diese Erlebnisse mit Gott festhalten und sie weitergeben. Und ich glaube, zusammenfassend gibt uns David hier nochmal die Wichtigkeit auf. Das nutzt alles nichts, wenn wir uns gar nicht üben wollen in Gottesfurcht oder in Gerechtigkeit. Ja, also, dass wir ein Leben mit friedlichem Verhalten, mit achtsamen Worten auch leben, dass wir das als Ziel haben. Wir scheitern da auch. Aber das muss für uns ein Ziel sein, denn dann können wir uns gewiss sein, dass all das gilt, was hier in diesem Psalm geschrieben steht. Denn David hat es erlebt. Jetzt kommt eine Abschlussfrage. Wir haben viele Psalme betrachtet und ganz verschiedene Formen gesehen, von Lob bis zu Klage, da ist alles mit dabei. Das rührt alles aus einem echten Glaubensleben heraus. Und ich glaube, das echte Glaubensleben, das suchen wir alle, das wollen wir alle, wir sind auf dem Weg da und stützen uns gemeinsam. Wie lauten deine eigenen Psalme? Sind sie geschrieben? Sind sie in deinem Herz fest? Hast du dir mal Mühe gemacht, um zu sagen, hey, das will ich nicht vergessen? Das ist mir so ein exponiertes Erlebnis, wo Gott mich angerührt, mich verändert, mich, was auch immer ich im Glauben erlebt habe. Und der ein oder andere stand hier schon vorne und hat es geteilt. Aber ganz tief in dir drin sind manchmal Dinge, wo du mit Gott Begegnungen hattest, das kann man fast anderen Leuten nicht erklären, aber sie sind doch für dich große Schätze, weil Gott da nah war. Manchmal wissen wir es auch gar nicht, wie wir es ausdrücken sollen oder können. Halten wir uns daran fest und befehlen wir unserer Seele, sich daran festzuhalten und es nicht zu vergessen, es präsent zu haben für die Momente, wo wir es dann brauchen. Also, ich ermutige euch, schreibt eure Psalme auf eure Art und Weise, für euch selbst, für vielleicht ein neues Lied, wer die Begabung dazu hat, für ein Gedicht wie unser Ludwig Geißler. Und gebt es dort weiter, wo Gott euch hinstellt. Und wenn es nur einfach ein frei formuliertes Stück Papier ist in eurer Schublade, was ihr euch manchmal wieder rausholt. Also, die Ermutigung steht und ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein persönlicher Psalm entsteht bei euch und für euch und für die Menschen drumherum. Und vielleicht hören wir den in der Form von der Predigt auch mal hier. Amen.